RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Trotz seiner angeschlagenen Gesundheit hat Papst Franziskus zum Osterfest persönlich den Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis gespendet. Beim Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hatte er sich zuvor von einem Kardinal vertreten lassen. Dieser verlas vor tausenden Gläubigen die Predigt, die Franziskus verfasst hatte. In der Osterbotschaft wurde unter anderem auf das Leiden der Menschen im Jemen und im Sudan aufmerksam gemacht. Außerdem wurden der Antisemitismus sowie die Kriege in Gaza und in der Ukraine kritisiert. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die von Moskau einseitig verkündete Waffenruhe zu missachten. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, die russische Armee wolle den Eindruck eines Waffenstillstands erwecken, versuche aber vereinzelt vorzurücken. Es habe zahlreiche Fälle von Artilleriebeschuss gegeben. Von russischer Seite hieß es ebenfalls, dass die Ukraine die Feuerpause gebrochen hat. Gestern hatte der russische Präsident Putin überraschend eine einseitige Waffenruhe ausgerufen. Sie soll heute Abend enden. Das Ergebnis der Umfrage in der Berliner CDU zum Koalitionsvertrag ist da. Die Mitglieder gaben der Einigung mit CSU und SPD auf Bundesebene im Schnitt die Schulnote 3. Jeder zweite Teilnehmer hält die geplante schwarz-rote Koalition demnach für die vernünftigste Option, aber nur etwa jeder zehnte begrüßt sie ausdrücklich. Nach Angaben von CDU-Generalsekretärin Klein beteiligten sich gut 1.400 der 12.500 Berliner Parteimitglieder. Auswirkungen hat die Umfrage nicht. Bei den Verbraucherzentralen in Deutschland sind im vergangenen Jahr mehr Beschwerden eingegangen. Laut Bundesverband waren fast 300.000. Das sind 18% mehr als noch 2023. Theresia Tautz.
Oft ging es um Verträge, die den Verbrauchern aufgedrängt wurden, in vielen Fällen am Telefon. Viele gaben an, gar nicht gewusst zu haben, dass sie einen Vertrag abgeschlossen haben, zum Beispiel bei vermeintlichen Probeabos. Die Verbraucherschützer zählten außerdem mehr Beschwerden über gefälschte Online-Shops. Hier gab es einen Anstieg um fast 50%. Bei solchen Portalen können Produkte bestellt werden, die nach dem Bezahlen aber nie geliefert werden.
Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat mit einem Auswärtssieg in Ulm einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt geschafft. Die Berliner gewannen 3:2 in Ulm. In der Bundesliga spielt gerade Augsburg gegen Eintracht Frankfurt und hier steht es 0:0. Soweit die Nachrichten. Das Wetter. Bis zum Abend heiter oder sonnig und überall trocken. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 19 Grad und in Senftenberg 22. Morgen anfangs wolkig, im Verlauf häufiger Sonne, örtlich Schauer, vereinzelt auch Gewitter bei 18 bis 22 Grad. Die Zeit 16.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Martin Spiller. Ich wünsche ein frohes Osterfest. Ostern, das ist das Fest der Auferstehung Jesu Christi, das höchste Fest der Christen. Auch deshalb hat Papst Franziskus darauf bestanden, trotz seiner angeschlagenen Gesundheit, heute bei der traditionellen Ostermesse in Rom den Menschen nah zu sein. Und dann kreiste er eine gute Viertelstunde lang im offenen Papamobil über den Petersplatz. Tausende Menschen jubelten ihm zu. Zuvor hatte der Papst vom Balkon des Petersdoms aus den Christen in aller Welt frohe Ostern gewünscht. Lisa Weiß.
Der Jubel bei den vielen Gläubigen auf dem Petersplatz war groß. Papst Franziskus hat sich zur Osterbotschaft auf der Mittelloggia des Petersdoms gezeigt, den Menschen frohe Ostern gewünscht und den Segen Urbi et Orbi selbst gespendet mit einer verkürzten Segensformel. Das Sprechen fällt ihm immer noch schwer.
Benedicatus omnipotens Pater.
Die Ostermesse musste ohne ihn stattfinden. Der 88-Jährige erholt sich noch von einer schweren Lungenentzündung. Der Papst hat aber die Osterbotschaft selbst vorbereitet, wenn auch nicht selbst gesprochen. In ihr hat er sich für Frieden und gegen ein allgemeines Wettrüsten ausgesprochen, für Religionsfreiheit, Gedanken- und Redefreiheit und Respekt vor der Meinung anderer. Er wünsche sich, dass wir wieder zum Vertrauen in unsere Mitmenschen zurückfinden, auch denen gegenüber, die aus fremden Ländern kämen und fremde Sitten, Lebensweisen oder Vorstellungen hätten, heißt es in der Osterbotschaft.
Ich wünschte, wir könnten wieder zurückfinden zu der Hoffnung, dass Frieden möglich ist. Vom Heiligen Grab in der Auferstehungskirche aus, wo Katholiken und Orthodoxe dieses Jahr am selben Tag Ostern feiern, Möge das Licht des Friedens ausstrahlen über das gesamte Heilige Land und die ganze Welt.
Er sei den leidenden Christen in Palästina und Israel und dem gesamten israelischen und palästinensischen Volk nahe, so der Papst. Er denke an die Menschen in Krisengebieten wie im Libanon, in Syrien, in Jemen oder in vielen Ländern Afrikas und wünsche, dass der, so wörtlich, gepeinigten Ukraine das österliche Geschenk des Friedens zuteil werde.
Unsere Korrespondentin Lisa Weiß hat die Osterfeierlichkeiten in Rom zusammengefasst. Ja, dann schauen wir in die Ukraine. Ein kleines Geschenk sollte es für die in der Tat geben. Kein Frieden, aber immerhin ein Waffenstillstand für 30 Stunden. Das hatte Russland gestern angekündigt. Was daraus bislang geworden ist, fasst Stefanie Marker zusammen. Sie berichtet für das ARD-Studio Moskau.
Da gibt es natürlich, wenn Krieg herrscht, von beiden Seiten unterschiedliche Nachrichten. Also das russische Verteidigungsministerium, das wird zitiert von offiziellen russischen Medien, dass die ukrainische Seite nach Beginn der Waffenruhe die russischen Stellungen 444 Mal beschossen habe. Man konnte im ersten staatlichen Fernsehkanal auch aufsteigenden Rauch sehen. Das soll im Gebiet Donetsk gewesen sein. Man kann das schlecht verifizieren, weil man zeigte dort nur den Rauch und den blauen Himmel, aber nicht von wo der Rauch aufgestiegen ist. Das Verteidigungsministerium hat aber gesagt, das Russische, es gebe zivile Tote und Verletzte. Die Gegenseite, Kiew, Volodymyr Zelensky hat selbst auf X Stellung genommen. Er hat zusammengezählt einmal vom Beginn der Waffenruhe bis Mitternacht und dann nochmal bis 6 Uhr früh und kommt auf ungefähr die gleiche Zahl. Ich habe 446 zusammen addiert, Beschuss von russischer Seite. Er hat aber auch gesagt, in einigen Regionen spüre man eine Beruhigung der Lage. Man muss aber wissen, das hat die russische Seite wiederum auch zugegeben, vor Beginn der Waffenruhe habe sie nochmal stark angegriffen, über 90 ukrainische Stellungen, heißt es, vernichtet. Also insofern muss man sagen, dass die Bilanz natürlich erst einmal nicht so ausfällt, dass jetzt wirklich die Waffen schweigen, aber eine Beruhigung, die soll doch spürbar sein.
Also Beruhigung, aber kein Stillstand und das offenbar von beiden Seiten aus. Und zugleich rätseln ja alle, was für einen Hintergrund Putins Initiative überhaupt hat. Die kam ja doch eher überraschend und sie war auch nicht abgesprochen mit der ukrainischen Seite. Stefanie Markert vermutet einfach, dass Putin aus der diplomatischen Defensive herauskommen will.
Wir erinnern uns, er hatte ja das bedingungslose Waffenstillstandsabkommen, das die USA vermitteln wollten, abgelehnt. Und Präsident Trump und auch weitere Vertreter der US-Administration hatten ja in den letzten Tagen gesagt, wenn es keine Fortschritte gibt, dann werden wir uns möglicherweise aus diesen Friedensbemühungen herausziehen und die nicht weiter verfolgen. Also Moskau stand unter Druck, das ist vielleicht die eine Seite. Die andere Seite, das sagen Beobachter, auch der Generalstab Russlands hat gestern gesagt, man habe jetzt das Gebiet Kursk, wo ja die Ukraine den Krieg zurück auf die Seiten Russlands getragen hatte, zu 99,5% befreit. Und nun kann man diese Feuerpause natürlich nutzen, um die dort frei werdenden Kräfte vielleicht an andere Frontabschnitte zu verlegen. Das wäre also eine taktische Begründung gegenüber der strategischen, der diplomatischen.
Ja, daneben sieht unsere Korrespondentin aber auch eine klare Verbindung zum Osterfest.
Nicht umsonst haben sich beide Präsidenten mit Osterbotschaften an ihre Landsleute gewandt. Volodymyr Zelensky in ukrainischer Tracht hat die Einheit beschworen des ukrainischen Volkes und auch um Gottes Beistand gebeten, damit das Gute, das Böse besiege. Auch Putin sprach von der Einheit Russlands und beglückwünschte gerade auch die Soldaten zum Osterfest, bedankte sich bei der orthodoxen Kirche für die Unterstützung in dieser militärischen Spezialoperation, wie es ja in Russland heißt. Interessant fand ich aber, dass die orthodoxe Kirche, dass der Patriarch Kirill und auch führende Mönche im Hauptkloster Russlands in Sergiew Posad, wo ein ARD-Team auch drehen konnte, dass die jeweils diese Auferstehung von Jesus Christus verbunden haben mit dem Tag des Sieges. Sie sagen, erst überwindet Christus den Tod und dann wird Russland siegen. Und nicht von ungefähr sei doch der 9. Mai, das ist der Tag des Sieges nach dem Zweiten Weltkrieg, im Kalender gar nicht so fern von Ostern. Und das fand ich war eine interessante Verknüpfung.
Stefanie Markert über die Hintergründe der Osterwaffenruhe in der Ukraine. Wenn in Europa von illiberalen Demokratien die Rede ist, dann geht es meist um Ungarn, jedenfalls seit der Abwahl der PiS-Regierung in Polen. Dabei lohnt es auch mal einen Blick auf die Slowakei zu werfen. Seit anderthalb Jahren versucht der russlandfreundliche Premier Fico, die Slowakei nach ungarischem Vorbild umzubauen, mit einer Strafrechtsreform, Druck auf die Medien, mit politischer Einflussnahme in der Kultur. Nun soll es auch Nichtregierungsorganisationen an den Kragen gehen. Die will Robert Fico nicht nur stärker kontrollieren, ähnlich wie aktuell in Georgien. Er redet sogar davon, eine angebliche NGO-Herrschaft im Land zu beenden. Auf Druck der EU musste die Regierung zwar einige ihrer Pläne aufgeben, aber das reicht der proeuropäischen Opposition nicht. Sie spricht von einem russischen Gesetz und sie ruft zu Protesten auf.
Nein zum russischen Gesetz, rufen sie. Tausende sind vor das slowakische Parlament in der Hauptstadt Bratislava gezogen. Seit mehr als einem Jahr organisieren Kritiker von Premierminister Robert Fico immer wieder Massenproteste, zurzeit vor allem gegen ein geplantes NGO-Gesetz. Warum ist es ein russisches Gesetz, fragt der Moderator auf der Bühne. Weil es in dem Gesetz um Diskriminierung geht, um Schikanierung, darum nicht Regierungsorganisationen, Organisationen mundtot zu machen, der Zivilgesellschaft Angst einzujagen, das entspricht einem russischen Gesetz. Politische NGOs hat die slowakische Regierungskoalition aus links- und rechtsnationalen Kräften zu Feinden erklärt. Ähnlich wie kritische Medien oder die proeuropäische Opposition. Ein NGO-Gesetz hat die slowakische Nationalpartei unter Andrej Danko bereits im Wahlkampf versprochen. Nach außen hin wirken viele Vereine so, als ob sie wohltätig sind und Kindern helfen. Aber viele dieser Einrichtungen verschleiern nur, dass hier Geld abgeschöpft wird. Geld für Menschen, die sich politisch engagieren, die den Staat zersetzen. Wir wollen zwischen denen unterscheiden, die der Gesellschaft helfen, und denen, die geheime Agenten irgendeiner Macht sind. Laut dem ersten Gesetzentwurf im Herbst sollten sich alle NGOs mit Finanzmitteln aus dem Ausland als Organisationen mit ausländischer Unterstützung registrieren lassen. Ähnlich wie in Ungarn, kritisiert Ivan Korczok von der größten Oppositionspartei Progressive Slowakei.
Nachdem Fico im Bereich Justiz schon praktisch alles erreicht hat, was er wollte, Medien, also staatliches Fernsehen, jetzt kommt die Zivilgesellschaft. Er weiß, dass das größte Hindernis auf dem Weg zur illiberalen Demokratie des ungarischen Zuschnitts in der Slowakei ist die zivile Gesellschaft.
Die ist extrem aktiv. Und auch die EU hat aus dem ungarischen Fall gelernt. Ministerpräsident Viktor Orban musste sein NGO-Gesetz nach 4 Jahren zurückziehen. Brüssel hatte Fördergelder eingefroren. Bei der Slowakei intervenierte die EU-Kommission sofort. Im neuen Gesetzentwurf ist keine Rede mehr von Agenten, beschwichtigt Premier Fico. Das Gesetz hat nichts gemeinsam mit der russischen Gesetzgebung. Wir präzisieren lediglich die Kontrollmechanismen. Wir wollen wissen, wie die NGOs finanziert sind und wer ihnen Geld gibt. Diese Vorlage ist streng im Einklang mit EU-Regeln ausgearbeitet worden. Daran haben Beobachter Zweifel. Der Europarat hat auch das abgeschwächte Gesetz bereits kritisiert. Die EU-Kommission hat sich noch nicht geäußert.
Die Slowakei will gegen NGOs vorgehen. Das sorgt für Proteste. Das Geschehen beobachtet hat für uns Korrespondentin Marianne Allweis. Und jetzt wieder zurück zu Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Hallo Fußballfans, hallo Sportsfreunde. Schöne Ostern noch einmal von mir. Und wir sind gleich beim Spiel des FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt. Da steht's kurz vor der Pause 0-0. Aber erstmal zum Kampf um die deutsche Handballmeisterschaft. Ein Krimi, nichts für schwache Nerven. 4 Mannschaften mischen mit. Und das Topspiel heute heißt Füchse Berlin gegen Hannover, Jens-Christian Gussmann.
Das ist Erster gegen Dritter, die Füchse ganz vorne. Und sie sind auch in diesem Spiel vorne, Thomas. 23-22, also nur eine ganz knappe Führung gegen den Tabellendritten, gegen Hannover-Burgdorf. Die Mannschaft, die vor dieser Partie nur einen Minuspunkt hinter den Füchsen lag und die jetzt Ballbesitz hat und noch wenige Sekunden einen Mann mehr, denn noch büßt ein Fuchs eine Strafe ab. Und da ist der Schussversuch, aber im Tor Dejan Milosavljev, Sieger in dieser Aktion gegen den Rückraumriesen Kuleshov mit der Nummer 23 bei den Gästen. 41. Spielminute plus 1 für die Füchse. Knappe Führung und jetzt die Chance auszubauen. Und sie sind auch wieder vollzählig. 6-6 mit Matthias Gitzel, mit Lasse Andersson, den beiden dänischen Weltmeistern. Die passen sich den Ball hin und her. Gitzel versucht den Durchbruch, wird aber gestoppt, wird jetzt gleich mit einem Freiwurf für die Berliner weitergehen. Nils Lichtlein auch im Rückraum dabei, versucht den Durchbruch, passt auf den Rechtsaußen, Abteilung und der ist frei und erhöht wieder auf plus 2 für die Füchse, 24-22. Also immer noch eine knappe Geschichte und es wird vermutlich auch die letzten 18,5 Minuten in dieser Halle so weitergehen. Die Füchse führen mit 2 gegen Hannover.
Das werden fröhliche Ostern, jedenfalls im Handball. Und nun zur Fußball-Bundesliga und diesem Spiel des FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt. Taufik Kalil ist unser Reporter.
Es läuft die Nachspielzeit. Eine Minute gibt's obendrauf. Davon sind 15 Sekunden schon rum. Ja, der Schiedsrichter hat nicht viel gesehen, was sich gelohnt hätte nachzuspielen. Ein, zwei Szenen gab's. Ansonsten harmlose Frankfurter Offensiv gegen Augsburger, die viel versuchen. 7:0 Schüsse auf das Tor von Kevin Trapp. Der musste trotzdem nichts halten, weil die Schüsse immer knapp vorbeigehen oder eben deutlich. Aber die Augsburger permanent in der Vorwärtsbewegung wollen hier was machen. Jetzt nochmal der Ball rein. Kevin Trapps Hände sind da. Nein, sind sie nicht. Er greift daneben. Und der Ball trudelt zu einer Ecke für die Augsburger. Oh, da sah der Trapp diesmal nicht so gut aus. Das war, glaube ich, einer der ersten Bälle, die er wirklich hat mal runterpflücken können, fangen müssen, die ihm ein bisschen Schwierigkeiten bereitet haben. Aber das war auch wichtig, dass er da wenigstens noch mal drüber gewischt hat, denn da war der Essende da. Das war der gefährlichste des FCA, der hier permanent versucht hat, irgendwas zu machen. Schüsse von links, zentral, deutlich drüber oder knapp vorbei einer am rechten Pfosten. Jetzt nochmal eine Ecke von der linken Seite macht der Marius Wolf. Steht da außen, Hand geht hoch. Alle rund ums Tor von Kevin Trapp. Ball kommt an den ersten Pfosten, wird verlängert. Dann steigt er hoch und dann ist der Trapp da. Er wäre ja, knapp unterhalb der Latte eingeschlagen, war aber kein großes Problem. Und jetzt sagt der Schiedsrichter, ich glaube, er passiert in dieser ersten Hälfte eh nichts mehr. Die Augsburger versuchen es, aber treffen nicht genug. Und die Frankfurter versuchen es erst gar nicht offensiv. Also wenn das sagen wir mal, kleine Finale um Europa ist hier. Aber dann ist da noch ganz schön Luft nach oben. 0:0 zur Pause zwischen Augsburg und Frankfurt.
Und nach diesem Spiel geht es dann weiter im Westfalenstadion mit dem Treffen der Borussen zwischen Dortmund und Mönchengladbach. Und der Spieltag endet dann in Hamburg bei der Partie des FC St. Pauli gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen. Und nun schnell zurück zum Handball und der Spitzenbegegnung an diesem Ostersonntag in der Bundesliga. Jens-Christian Gußmann.
Knappe Führung weiterhin für die Gastgeber, für die Füchse Berlin. 25-23 plus 2, aber die Gäste in Ballbesitz. Vielleicht nutzen sie ihre Chance, wieder zu verkürzen und auf ein Tor ranzukommen. Allerdings sie noch eine Minute 26 in Unterzahl. Das heißt aber nicht, dass sie vorne mit einem Mann weniger spielen, sondern sie haben den Torwart runter, greifen mit 6 gegen 6 an. Ihr Tor ist leer. Ball läuft jetzt wieder. Oschins bleibt hängen mit seinem Wurf im Block der Füchse, aber die finden keinen Freien und nutzen dann auch nicht ihre Chance, das eben gerade noch leere Tor der Hannoveraner zu attackieren, sondern sie machen langsam. Sie haben ja noch über eine Minute jetzt einen Angreifer mehr auf der Platte und sollten doch irgendwo mal einen freien Mann finden, vielleicht Andersson. Nein, es ist Gitzel! Tor! 26-23. Durchbruch an den Sechser nach einem herrlichen Pass, weil er das Auge dafür hat, seines dänischen Landsmanns Lasse Andersson. So, das ist jetzt schon wieder ein bisschen, kleines bisschen komfortabler für die Füchse. Aber so wie sich die Hannoveraner hier an diesem Nachmittag bisher präsentiert haben, darf man sicher sein, die werden auch noch wieder alles geben, das wieder zu verkürzen, da wieder dichter ranzukommen. Sie haben den Ball, lassen ihn jetzt auch wandern und gehen sehr aggressiv drauf. Und Martin Hanne ist so aggressiv, dass er es erschafft, sich im 1 gegen 1 gegen den Füchsenverteidiger durchzusetzen. Und dann kein Problem für ihn, Tor zu erzielen. Nur noch plus 2, 26-24 für die Füchse, die schon wieder vorne sind.
aber jetzt erstmal einen unsauberen Pass gespielt haben. Nichtsdestotrotz geht's gleich weiter. Gitzel wird gesucht auf der rechten Seite. Geht durch. Jawohl, Tor. Nächster Treffer für die Füchse Berlin. 27-24. Wir haben die 45. Spielminute erreicht. Und Gästetrainer Christian Prokop muss sich in seiner Deckung was einfallen lassen.
Wohl dem, der im Kampf um die deutsche Handballmeisterschaft einen zweimaligen Welthandballer in seinen Reihen weiß. Matthias Gitzel von den Füchsen Berlin. Und damit sind wir wieder beim Fußball und den Spielen in der zweiten Liga an diesem Ostersonntag. Hertha BSC musste beim SSV Ulm antreten. Nach den erfolgreichen Wochen in dieser Rückrunde zuletzt, da konnten die Herthaner ein wenig durchschnaufen im Kampf gegen den Abstieg, aber sicher sollten sie sich noch nicht sein, so die Marschroute von Trainer Leitl. Und diese beherzigten sie dann auch in Ulm, wenngleich es doch ein recht schwieriges Spiel war, Detlef Lindner.
Das müsste es eigentlich gewesen sein mit der Abstiegsangst von Hertha BSC. Es läuft einfach richtig gut für die Hauptstädter, denn der SSV Ulm hat eine starke Partie geleistet. Hertha hat eine starke Phase gehabt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und da konnten sie dann einen 0:1 Rückstand von Keller aus der 10. Minute wieder wettmachen. Auch dank Fabian Reese in Topform, der Goalgetter der Hertha, mit dem 1:1 gleich nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit. Dann Reese 4 Minuten später wieder nach Ballgewinn der Berliner aus dem Mittelfeld mit dem 2:1, sein dritter Doppelpack in den letzten 5 Spielen, sein 9. Saisontor. Reese sei Dank, was wäre die Hertha ohne diese Fabian Reese? Aber Ulm weiterhin stark, gab nie auf, stark in der Defensive, stark teilweise auch, obwohl geschockt, im zweiten Abschnitt, im Umschaltspiel das Traumtor von Dennis Dressel aus 20 Metern Volley draufgehalten, das 2:2. Da schien es die Punkteteilung zu sein. Dann kam aber Niederlechner in die Partie und kurz danach seine Kopfballverlängerung nach einem Huissens Freistoß aus dem Mittelfeld, butterweich verlängert, zur 3:2 Führung und Endstand für die Hertha. Ulm hängt weiter hinten drin fest. Die Hertha kann sich weiter Richtung Mittelfeld absetzen.
Soweit Detlef Lindner, und nun zum Kampf um den Aufstieg. Der bleibt spannend nach dem Unentschieden des Hamburger SV gestern Abend auf Schalke. Trotz Überzahl, so haben wir nun einen neuen Tabellenführer. Der kommt aus Gölle, aus Köln-Müngersdorf, Sarah Schwedmann.
Der neue Tabellenführer der zweiten Liga, er heißt Köln. Die Geißböcke ziehen mit einem verdienten 3:1-Sieg gegen Aufsteiger Münster am Hamburger SV vorbei an die Tabellenspitze. Der FC spielte von Beginn an druckvoll, machte durch Top-Torschütze Tim Lemperle nach 10 Minuten das 1:0. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch ein Eigentor von Kapitän Timo Hübers war glücklich für Münster. Luca Waldschmidt besorgte noch vor der Pause das 2:1 per Handelfmeter. In der zweiten Halbzeit ließen die Kölner nicht viel zu, bauten durch Damien Downs die Führung weiter auf und stehen 4 Spieltage vor Saisonende an der Tabellenspitze mit 5 Punkten Vorsprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz.
Und mittendrin und voll dabei inzwischen auch wieder der erste FC Magdeburg nach einem deutlichen Sieg heute über den Tabellenletzten Regensburg. Philipp Weißkirch.
Der Bundesliga-Traum vom ersten FC Magdeburg lebt und die Abstiegssorgen von Jahn Regensburg haben sich nochmal vergrößert. Denn Magdeburg gewinnt am Ende deutlich mit 3:0 gegen Regensburg. Die Regensburger haben versucht, offensiv mitzuhalten. Sie hatten auch Gelegenheiten, aber defensiv hat das heute nicht gereicht. Vor allen Dingen über die rechte Abwehrseite war Regensburg anfällig. Das hat Magdeburg dreimal ausgenutzt. Zum einen nach einer knappen halben Stunde Angriff über links. Martin Kaas netzte ein, Magdeburgs bester Torschütze aus kurzer Distanz mit dem 17. Saisontreffer zum 1:0. Kurz nach Wiederanpfiff Joker-Tor Nummer 1, der eingewechselte El Zain mit dem 2:0 und die Entscheidung in der 71. Minute. Joker Nummer 2, Philipp Herrscher mit dem 3:0. Regensburg versuchte den Ehrentreffer zu erzielen, das gelang aber nicht. Magdeburg feiert mit 25.000 Fans. Der FCM steht auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Regensburg bleibt abgeschlagen, Tabellenletzter.
Und sollten Sie in Hannover noch Hoffnung gehabt haben, diesen Relegationsplatz am Ende doch erreichen zu können, so wurden diese Hoffnungen heute zerstört von Darmstadt 98, Mattis Hohm.
Die endgültige Entscheidung fällt in der Nachspielzeit. Fraser Hornby versenkt einen Elfmeter zum 3:1 für Darmstadt 98 und dem Endstand und dem Sieg für die Darmstädter Lilien. Zuvor war Darmstadt schon nach 30 Sekunden in dieser Partie ebenfalls durch Hornby mit 1:0 in Führung gegangen, nach einem gruseligen Fehler von Hannover 96 im Aufbau. Die Gäste brauchten lange, um reinzukommen in die Partie. In der 82. traf der eingewechselte Vogelsammer zum zwischenzeitlichen 1:1. Aber Darmstadt machte nicht lang Pause, sondern legte direkt eine Minute später das 2:1 durch Korridor nach und dann eben durch Hornby das entscheidende 3:1 in der Nachspielzeit. Für Darmstadt 98 sind es wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf und für Hannover 96 heißt das wohl Bye-Bye für die letzten Ambitionen in Richtung Aufstieg.
Bleibt noch das Spiel im Karlsruher Wildpark, wo der KSC Fürth besiegte, Daniel Günther.
Den einen besonderen Moment in diesem Spiel hatte der Karlsruher Kapitän Marvin Wanicek. In der 75. Minute erzielte er wunderschön aus gar nicht so günstigen Winkel das 1:0 Siegtor für den Karlsruher SC. Bis dahin war es eine sehr, sehr zähe Partie mit wenig Torchancen für beide Mannschaften. Die Spielvereinigung Greuther Fürth in der ersten Halbzeit das etwas bessere Team. In der 22. Minute traf Futkoi mit einem Heber nur die Latte des Karlsruher Tores. Ansonsten Torchancen Mangelware. Und so halt eben nur dieser eine Treffer in der 75. Minute von Marvin Wanicek zum 1:0 Sieg für den KSC.
Der erste FC Köln, also neuer Spitzenreiter der zweiten Liga, gefolgt vom Hamburger SV und dem ersten FC Magdeburg. Hertha BSC ist Elfter. Münster, Ulm und Regensburg, die drei Neulinge am Tabellenende. Und schnell zurück zum Handball. Und wie steht's jetzt um die Füchse Berlin? Die Partie gegen Hannover, Jens-Christian Gußmann, die nähert sich dem Ende.
Plus 3, 29, 26, 49. Spielminute, aber die Gäste in Rot und auch in Ballbesitz. Also kann auch gleich wieder ein Tor enger sein. Die Füchse momentan mit einer sehr offensiven Konstellation da im Deckungsbereich. Mit 3-4 Mann standen sie eben gerade fast auf einer Linie am 9 Meter. Jetzt ziehen sich wieder ein Stück zurück. Hannover versucht es im 1 gegen 1 und hat so in den letzten 3-4-5 Minuten Probleme, seine Lücken da zu finden. Der einzig wirkliche Angreifer ist der Mann im rechten Rückraum, Renas Ustins, der jetzt aber auch mit dem Wurf scheitert an Milo Savljev. War aber auch relativ zentral, das Ding. Weiter Pass auf Gitzel. Der versucht es im 1 gegen 1. Wird angegangen. Langhoff kommt. Wird gefoult. Und die Schiedsrichter entscheiden was. Hat ihnen das gereicht für den Strafwurf? Oder war das ein Tick zu wenig? Also in mir spüre ich so eine Tendenz. Ja, das war ganz schön hart. Und die Wurfchance für Langhoff war auch ganz schön gut. Aber ich habe das offensichtlich falsch gesehen. Wird gleich mit einem Freiwurf für die Füchse weitergehen. Man sortiert sich noch einmal, Blick zum Kampfrichtertisch des Feldschiedsrichters, Pfiff, und damit ist die Partie wieder freigegeben. So, die Füchse werden es jetzt mal so ein, zwei Passstaffetten lang ein bisschen langsamer angehen lassen. Und dann würde ich mal tippen, dass sie langsam wieder Tempo aufnehmen. Halb links im Rückraum jetzt Mathis Langhoff, einer der U21-Weltmeister bei den Füchsen. Neben ihm Lichtlein, noch so ein Weltmeister. Gitzel hat jetzt den Ball, versucht es 1 gegen 1, findet Langhoff, der noch mal raus auf links außen. Und der junge Jan Grüner mit dem nächsten Tor für die Berliner. Sie führen 30-26.
10 Minuten sind noch zu absolvieren. Wir hier im RBB 24 Inforadio gratulieren jetzt aber erst einmal Alexander Zverev zum 28. Geburtstag. Den feiert er nämlich heute, Deutschlands bester Tennisspieler. Und das größte Geschenk hat er sich in München selbst gemacht. Mit dem Sieg beim ATP-Turnier. Florian Hecht.
Was für eine Geburtstagsparty. 6.000 waren gekommen, sangen und jubelten dem Geburtstagskind zu. Alexander Zverev, 28 Jahre alt geworden, machte sich aber das größte Geschenk selber. Die deutsche Nummer 1 gewinnt das Finale von München gegen Ben Shelton und brauchte gerade mal 1 Stunde und 11 Minuten. Zverev vom ersten Ball an dominant, machte das Break zum 1:0, dann noch einmal dem US-Amerikaner den Aufschlag abgenommen zum 5:2 und den Satz geholt mit 6:2. Und auch im zweiten Satz fast das gleiche Spiel. Das Break zum 1:0 reichte diesmal und so holte sich der Deutsche gegen einen Ben Shelton, der 21 leichte Fehler machte, souverän das Match mit 6:2 und 6:4 und hat damit das Turnier in München zum dritten Mal in seiner Karriere gewonnen.
Nach den Nachrichten mit Kerstin Reinsch geht's dann weiter mit den Füchsen Berlin und der Fußball-Bundesliga.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhavelland. In Höhe Birkenwerder Behinderungen nach einem Unfall. Die Auf- und Abfahrt wird zeitweise wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Stadtverkehr Berlin 100 Stadtring Richtung Wedding. Stockender Verkehr zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm 10 Minuten plus. Tiergarten und Mitte. Die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße sind vor dem Brandenburger Tor bis zum Abend wegen einer Demonstration gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16.30 Uhr. Papst Franziskus hat trotz seiner körperlichen Schwächung den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet, der Stadt und dem Erdkreis. Den Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hatte zuvor vertretungsweise ein Kardinal geleitet. Franziskus zeigte sich erst im Anschluss an die Messe. Aus Rom Lisa Weiß.
Der 88-Jährige erholt sich noch von einer schweren Lungenentzündung. Der Papst hat aber die Osterbotschaft selbst vorbereitet, wenn auch nicht selbst gesprochen. In ihr hat er sich für Frieden und gegen ein allgemeines Wettrüsten ausgesprochen, für Religionsfreiheit, Gedanken- und Redefreiheit und Respekt vor der Meinung anderer.
Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die von Moskau einseitig verkündete Waffenruhe zu missachten. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, die russische Armee wolle den Eindruck eines Waffenstillstands erwecken, versuche aber vereinzelt vorzurücken. Es habe zahlreiche Fälle von Artilleriebeschuss gegeben. Von russischer Seite hieß es ebenfalls, dass die Ukraine die Feuerpause gebrochen hat. Gestern hatte der russische Präsident Putin überraschend eine einseitige Waffenruhe ausgerufen. Sie soll heute Abend enden. Die Berliner CDU-Mitglieder haben über den Koalitionsvertrag der Union mit der SPD auf Bundesebene abgestimmt. Dabei gaben sie dem Vertrag die Schulnote 3. Generalsekretärin Klein erklärte, es hätten sich so viele Mitglieder wie noch nie beteiligt. Jürgen Buch, RBB 24.
Etwa 1400 CDU-Mitglieder haben bei der Online-Befragung mitgemacht, von 12.500 Mitgliedern insgesamt. Die Hälfte hält die geplante Koalition von Union und SPD für die vernünftigste Option, aber nur jeder Zehnte begrüßt sie ausdrücklich. 12 Fragen gab es insgesamt, eine wurde aber nicht gestellt, nämlich ob die Mitglieder dem Vertrag grundsätzlich zustimmen wollen oder ihn ablehnen. Die Ergebnisse der Befragung sind nicht bindend.
Vor dem Hilton Hotel in Berlin-Mitte hat es am frühen Morgen eine Schießerei gegeben. Wie die Polizei dem RBB bestätigt hat, ist eine Person verletzt worden und kam in ein Krankenhaus. Den Schüssen soll ein Streit in einem Club vorausgegangen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat mit einem Auswärtssieg in Ulm einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt geschafft. Die Berliner gewannen beim Tabellenvorletzten 3:2. Damit ist der direkte Abstieg aus der zweiten Liga nicht mehr möglich. Hertha kann aber noch auf den Relegationsplatz fallen. In der Bundesliga spielt gerade Augsburg gegen Eintracht Frankfurt und es steht 0:0. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend heiter oder sonnig und überall trocken. Zurzeit in Berlin-Steglitz 19 Grad und in Fürstenwalde-Spree 22. Morgen anfangs wolkig, im Verlauf häufiger Sonne, örtlich Schauer, vereinzelt auch Gewitter, bei 18 bis 22 Grad. Die Zeit 16.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Und Thomas Kroh am Mikrofon. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Wir warten auf den Beginn der zweiten Hälfte in Augsburg. Der FCA hat Eintracht Frankfurt zu Gast. Und zur Pause stand es, da die Partie jetzt wieder begonnen hat, 0:0. Aber es gibt ja auch noch anderen Sport und in dem sind Berliner Vereine oben mit dabei, wenn es gilt, die deutsche Meisterschaft zu erringen. Im Eishockey die Eisbären. Dann im Basketball hin und wieder, nicht in dieser Saison, Alba Berlin, die BA Volleys. Im Volleyball sowieso immer der Top-Favorit. Und inzwischen auch die Füchse im Handball. Und es wird dramatisch in den nächsten Wochen, denn 4 Vereine mischen noch mit in diesem Kampf um die deutsche Handballmeisterschaft. Wie sieht's nun kurz vor dem Ende der Partie in diesem Spitzenspiel gegen Hannover aus in der Berliner Max-Schmeling-Halle, Jens-Christian Gussmann?
+4 für die Berliner, aber ich mag noch keine Entwarnung geben. Es wäre ja ganz wichtig, hier gegen einen der schärfsten Verfolger, da ist es passiert. Eine sehr harte Entscheidung der Schiedsrichter, Strafwurf für die Gäste, also die könnten gleich wieder auf -3 herangekommen sein. Anyway, es ist, wie es ist. Man muss sich jetzt aus Füchse-Sicht auf das Spiel konzentrieren und nicht mit der Schiedsrichterentscheidung hadern. Und vielleicht, man hat ja auch einen Dejan Milosavljev im Tor. Der hat ja auch heute schon den einen oder anderen Ball gehalten. Er jetzt im Duell gegen Renas Uschins. Ja gut, und der trifft rechts unten. Okay, Hannover verkürzt. Nur noch 29-32 aus Sicht der Gäste. Aber zum Glück ist ja auch nicht mehr so lange zu spielen. 6,5 Minuten noch. Das ist das eine positive Ausflugsrichtung. Zum anderen, sie haben Ball. Also sie könnten ja auch die 4-Tore-Führung, die sie eben gerade gehabt haben, gleich wieder herstellen. Sie lassen sich jetzt aber erstmal ein bisschen Zeit im Lichtraum, im Rückraum, auf der Spielmacherposition. Lichtlein neben ihm. Nee, er versucht es mit dem Durchbruch. Wird gefoult. Ball ist nicht drin. Aber Entscheidung, Strafwurf. Uhr wird angehalten, das heißt, das dauert dann auch ein bisschen, bis es da gleich weitergehen wird. Die Füchse wechseln ihren sicheren 7-Meter-Schützen ein. Tim Freihöfer, der marschiert auf die Platte, das kann er in aller Ruhe machen. Uhrzeit ist ja angehalten. Und dann wird es jetzt gleich zum Duell kommen. Tim Freihöfer gegen Simon Garde. Das ist nur die Nummer 2 bei den Hannoveranern. Erklärung dafür, ihre Nummer 1, Bierlehm, hat nicht toll gehalten. Deswegen durfte er rein und wird jetzt versuchen, Tim Freihöfer zu stoppen. Aber der trifft links unten. Nächstes Tor für die Füchse Berlin. Also wieder die 4-Tore-Führung. Und wenn es in diesem Rhythmus weitergeht, dann würde ich mal prognostizieren, das geht gut aus. Oh, Stürmerfoul und das leere Tor, jawohl! Matthias Gitzel wirft den Ball ohne Probleme rein in dieses leere Tor. +5, 5,5 Minuten noch zu spielen. Das sieht doch nach einem Heimsieg aus.
Und gleich geht's weiter in Augsburg mit der Fußball-Bundesliga. Beide Mannschaften wollen ins internationale Geschäft. Die Augsburger entweder in die Conference League oder vielleicht sogar noch in die Europa League. Ja, und die Frankfurter Eintracht, die möchte dann in der kommenden Saison in der Königsklasse antreten, der Champions League. Taufik Halil.
4 Minuten gespielt in der zweiten Hälfte. Und diese zweite Hälfte, die beginnt, wie die erste zu Ende gegangen ist, wie die erste eigentlich komplett gelaufen ist. Die Augsburger sind da, die Augsburger schon nach einer Minute mit einer Großchance durch Alexi Klop-Maurice zentral, dann aber ein bisschen viel Rücklage und oben drüber. Und die Frankfurter wirken nach wie vor müde und angezählt. Ich weiß nicht, ob das jetzt moralisch damit zu tun hat, dass man da gegen Tottenham rausgeflogen ist aus der Europa League, oder ob das damit zu tun hat, dass man auch einfach körperlich müde ist. Da geht nach vorne erstmal gar nichts. Es gab jetzt zwar 2 Wechsel zur Pause, unter anderem Baoya und Knauf reingekommen. Schauen wir mal, bisher konnten sie sich noch nicht zeigen. Der Knauf ist jetzt immerhin mal in der Nähe des Balls, weil Finn Dahmen den hinten rechts quer gespielt hat am eigenen Strafraum. Und dann gehen sie drauf hinten, die Frankfurter, und verhindern, dass die Augsburger da rauskommen. Griselin Massima kann den Ball deswegen nicht klären. Einwurf für die Frankfurter Eintracht, linke Seite, Höhe Strafraum. Jetzt sind sie mal am Strafraum. Jetzt müssen sie mal gucken, dass sie da auch reinkommen. Spielen sich den Ball ein bisschen kompliziert auf der linken Seite zu. Der Versuch in die Mitte zu kommen. Achtung, gefährlich. Erster Schuss aufs Tor von Finn Dahmen. Wobei, das war eher so ein Wischer da zentral, den Ansgar Knauf da irgendwie noch mitgenommen hat. Aber ja, er ist drin. Also, wenn was den Hessen hier Hoffnung machen kann, dann vielleicht, dass der Knauf da sich mehr beteiligt am Spiel, vielleicht nicht so müde ist von dem, was da unter der Woche in Frankfurt dann passiert ist. Hier bleibt es weiterhin beim 0-0.
Der frühere Fußballtrainer Werner Lorand ist tot und dabei hatte der ewige Grandler doch noch so viel vor. Er wolle mindestens 100 Jahre alt werden, sagte Werner Lorand 2023 in einem seiner letzten Interviews. Ja, Warum auch nicht? Schließlich sei seine Mutter 102 geworden. Aber der kauzige, eisenharte Ex-Trainer von 1860 München wurde schwer krank. Dass er heute, am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren, in Wasserburg am Inn starb, kam, seinen Angehörigen zufolge, einer Erlösung gleich. Übrigens, mit der Ruhe hatte es Lorand auch als Rentner nicht so. Von spätestens 2011 an lebte er auf einem Campingplatz in Oberbayern und trainierte dort Urlauberkinder, denen er wohl nicht mehr so solche Ansagen machte wie seinen früheren Spielern. Ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht. Gerne ging er auf stundenlange Spaziergänge um den Waginger See mit seinem Hund Jackson, einem Mischling aus dem Tierheim. Er spielte unter anderem für Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt und gewann mit Bum Kuncha und Bernd Hölzenbein 1980 den UEFA-Pokal. Und schon damals galt Lorand als harter Hund. Kam jemand Hölzenbein dumm, so hat es der Weltmeister von 1974 erzählt, dann drohte er das Schlimmste an: Ich hetz den Lorand auf dich. Und wen hetzen nun die Füchse Berlin in der Max-Schmeling-Halle?
Das nächste Tor für die Gastgeber, 36-29. Und wieder ist es Matthias Gitzel gewesen, der Welthandballer. Aber schnelle und prompte Antwort der Gäste durch ihren Linksaußen. Hannes Feise ist es gewesen, drittes Tor für ihn. Also, Spielstand jetzt 36-30 plus 6. Zu spielen noch 2 Minuten 50 und die Halle erhebt sich und will damit dann auch den voraussichtlichen Sieger dieser Partie ehren. Die Füchse in Ballbesitz und sie führen mit 6 Toren. Und sollten sie diese Partie gewinnen, wonach es ganz aussieht, dann wäre das der nächste Schritt auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft. Aber noch ist ja nicht abgepfiffen. So, das war ein schlechter Wurf von Gitzel eben. Ballbesitz Hannover und die machen das schnell und gut. Sie verkürzen. Nur noch 36-31, aber auch nur noch 2 Minuten 15. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Füchse jetzt schon ein bisschen viel Gas rausnehmen, so ein bisschen sehr in den Verwaltungsmodus schalten. Natürlich konnten sie vorhin eben gerade mal lächelnd und schon mit der Siegerpause zur Bank laufen und auch auswechseln. Aber sie dürfen das jetzt auch nicht zu sehr schleifen lassen. Da wird Gitzel hart angegangen in der Luft. Und das war so hart und seine Wurfmöglichkeit war auch so gut, dass die Schiedsrichter entscheiden, ja, also das ist uns jetzt ein Strafwurf wert. Uhrzeit angehalten und Tim Freihöfer marschiert in aller Seelenruhe, die man so als U21-Weltmeister hat. Das ist er ja vor knapp 2 Jahren hier in der Halle geworden und tritt jetzt an gegen Garde. Holt einmal aus, holt zweimal aus und versenkt ihn links unten, wie eben gerade auch schon. Das scheint so ein bisschen seine Lieblingsecke zu sein. Als Rechtshänder, wenn man da gegen die Hand wirft, also so schräg so ein bisschen rüber, dann da unten rein. Passt gut. 37-31. Noch 1 Minute 30. Also ich muss jetzt mal sagen, die letzten Restzweifel sind beseitigt. Die Füchse werden diese 2 Punkte holen. Und das ist ja immens wichtig aus ihrer Sicht, denn sie wollen ja gerne die erste deutsche Meisterschaft gewinnen. Jetzt haben sie einmal nicht wirklich gut aufgepasst. Gut, gab auch ein Tor für die Gäste. Die sind darum wieder ein bisschen dichter rangekommen. Aber es heißt ja immer noch plus 5. 37-32 und man hat Ball und es sind nur noch 50 Sekunden und man hört so ein bisschen im Hintergrund auch den Zuschauern. Gefällt das extrem, was sie hier zu sehen kriegen. Sie sehen ja vielleicht den zukünftigen deutschen Meister, aber das ist natürlich noch ein weiter Weg. Wenn diese Partie gewonnen werden sollte, was gleich bald der Fall ist, dann hat man ja immer noch 7 Partien. Aber man muss es ja eben auch über die Ziellinie bringen. Schöner Wurfversuch von Lasse Andersson. Da ist er freigespielt worden. Er bleibt aber hängen an der Latte. Ändert aber auch nichts daran, dass die Füchse... Nee, jetzt haben die Hannoveraner Ball besitzt. Okay, dann dürfen die den letzten Angriff spielen. Wir haben noch gut 10 Sekunden. Und mal gucken, ob sie es hier mit 4 oder mit 5 Toren verlieren. Bin mal gespannt. Sie finden ihren Kreisläufer Justus Fischer. Der trifft nochmal. So, und das war's. Sieg für die Füchse Berlin, 37-33. Der nächste Schritt
auf dem Weg zu einer möglichen deutschen Meisterschaft ist getan. Und die gute Nachricht, die Aufgaben, sie werden nicht mehr schwerer. Sie haben noch ein wichtiges Heimspiel gegen Melsungen. Ansonsten haben sie jetzt alle Top-Mannschaften der Handball-Bundesliga hinter sich. Und sie führen die Tabelle der Handball-Bundesliga weiter an. Gratulation.
Jens-Christian Gußmann live aus der Berliner Max-Schmeling-Halle. Und es ist ja nicht so, dass die Füchse Berlin nur in der Bundesliga gefordert sind. Nächste Woche sind sie dann auch noch in der Champions League gefragt. Und dann treffen sie auf den dänischen Spitzenklub Aalborg. Zurück zum Fußball und der Bundesliga und diesem denkwürdigen Spiel gestern Abend im Stadion an der Alten Försterei. Eine Begegnung für die Geschichtsbücher, Union gegen den VfB Stuttgart 4:4. Und meine Kollegin Tabea Kunze, die war live dabei. Hallo.
Hallo Thomas.
Beschreib doch mal den Hörern, wie das gestern war in der ersten Hälfte, als das losging mit dieser Torflut, als die über sie hereinbrach, über die 22.000.
Ja, das war dann wirklich zunehmend kurios. Es hat sich fast surreal angefühlt, weil es war eine erste Halbzeit, in der eigentlich jeder Schuss aufs Tor auch drin war. Und das war wirklich kurios. Es ging ja in der 5. Minute los mit der Führung für Union nach einer Ecke von Trimmel, Tor Ilic. Da dachte ich, ja, okay, wow, früher Start von Union, hätte ich so nicht gedacht. In der 19. dann das 2:0 für Union. Stuttgart kam dann zurück und da war dann gerade mal eine halbe Stunde rum, da stand es 2:2. Da dachte ich schon, oh, was für ein Spiel. Aber dann wurde es ja irgendwie völlig verrückt, weil dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch zwei Tore fielen. Stuttgart erst mit dem 4:3 in Führung, dann noch das 4:4 wieder Ilic für Union. Und es war dann irgendwie so, also ich musste fast lachen, weil die Spieler sich auch kaum mehr richtig, ja, sie haben sich wahrscheinlich schon über die Tore gefreut, aber sie konnten auch gar nicht mehr richtig jubeln, weil ich glaube, sie waren auch völlig überwältigt von dem, was da gerade passierte. Und am lustigsten war eigentlich der Blick auf die Torhüter. Die konnten das überhaupt nicht glauben. Die haben keine Hand an den Ball bekommen, auf beiden Seiten. Und sie mussten eigentlich permanent alle 3 Minuten die Bälle aus dem eigenen Tor holen. Also ich habe so ein Spiel noch nicht erlebt. Und als ich dann in der ersten Halbzeit oder nach der ersten Halbzeit dann auf mein Handy geguckt habe und gelesen habe, das gab es wirklich noch nie. 8 Tore in einer ersten Halbzeit, dachte ich mir, na gut, dann hatte ich ja ein richtiges Gefühl. Das war wirklich was Einzigartiges.
Und danach war die Luft raus?
Ja, danach gab es auf jeden Fall für beide Mannschaften erstmal eine richtige Kabinenansprache. Da hat Steffen Baumgart uns auch nach dem Spiel gestern verraten. Er hat gesagt, na gut, das ist jetzt irgendwie auch ein geiles Fußballspiel, aber lass uns mal wieder anfangen, seriös zu arbeiten und auch seriös zu verteidigen. Und sein Pendant auf Stuttgarter Seite, Sebastian Hoeneß, hat das ähnlich formuliert an seine Mannschaft. Also die Spieler haben sich dann weiter zurückgezogen. Union hatte fast kaum mehr den Ball. Also Stuttgart hatte den Ball, 75% Ballbesitz bei den Gästen, aber sie haben auch keine richtigen Torchancen mehr rausgespielt. Also es war dann alles etwas geordneter, so wie man das vielleicht über das gesamte Spiel erwarten konnte. Und lustig fand ich auch, wie Christopher Trimmel, der Union-Kapitän, nach dem Spiel gesagt hat, mit 38, sowas hat er noch nie erlebt, aber er muss es auch kein zweites Mal erleben, so eine erste Halbzeit.
Dem VfB Stuttgart brachte dieses Unentschieden relativ wenig im Kampf um einen Platz im Europapokal, dem ersten FC Union Berlin, alles im Kampf gegen den Abstieg, denn der ist jetzt kein Thema mehr. War das allen im Stadion nach dem Abpfiff klar?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe in dem Stadion auch schon viele besondere Momente erlebt, wie die Qualifikation für die Europa League, für die Champions League, aber eben auch wie den Klassenerhalt in der letzten Saison, das ja damals am letzten Spieltag erst geschafft wurde. Aber gestern war es nicht so dramatisch, aber es war eine große Erleichterung, die durchs Stadion geschwappt ist. Und der Stadionsprecher Christian Arbeit hat es auch direkt mit dem Abpfiff natürlich ins Mikro gebrüllt. Das bedeutet, Union spielt ein 7. Jahr in der ersten Liga. Also das war allen direkt klar.
Wie hat Trainer Steffen Baumgart diese sportliche Wende hinbekommen? Denn sein Start in Köpenick war ja alles andere als erfolgreich.
Er ist über seinen eigenen Schatten gesprungen. Er hat das System geändert von der Viererkette, die er eigentlich als sein Lieblingssystem proklamiert hat, ist er auf die Fünferkette umgeschwenkt. Und man hat einfach gemerkt, mit diesem Systemwechsel hat die Mannschaft die Sicherheit wieder zurückerlangt, weil das einfach das System ist, was über Jahre von Union in der Bundesliga eingeübt worden ist. Und da hat er sozusagen sein persönliches Ego zurückgestellt, hat gemerkt, das tut der Mannschaft einfach gut. Und dann muss man sagen, und das sagt er auch selber, es ist auch Glück dabei gewesen. Gerade bei dem Spiel, was jetzt alle im Nachhinein als Knackpunkt anerkennen, dieser Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt. Da hat er gesagt, es ist so viel einfach für uns ausgegangen, so viel knappe Entscheidungen, die einfach zu unseren Gunsten gefallen sind. Und nach diesem Sieg war einfach das Selbstvertrauen da. Es war eben dieses Gefühl, wir können bei einem Top-Team gewinnen. Und das war ja dann auch der Ausgangspunkt für diese Serie. 6 ungeschlagene Spiele mittlerweile. Und jetzt muss man sagen, ist einfach auch das Selbstvertrauen zurück.
Der legendäre Hermann Gerland hat einmal sinngemäß gesagt, wenn es immer gelingt, dann ist es kein Glück. So, es gab ja viele Journalisten, ich schließe mich da ein, die schon große Skepsis haben walten lassen gegenüber Steffen Baumgart nach dessen Start bei Union. Wir alle müssen jetzt wahrscheinlich Abbitte leisten.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ich war auch eher skeptisch, also gerade nach seinem Start, 0-6 Niederlage beim BVB, eine Heimniederlage gegen Holstein Kiel. Da habe ich schon gedacht, okay, das wird jetzt wirklich eine ganz, ganz schwere Nummer für Union, den Klassenerhalt zu schaffen. Und es war ja teilweise auch nicht mal ausgeschlossen, dass sich der Verein sogar nochmal von Baumgart vielleicht trennen könnte. Also da muss man sagen, Respekt an Steffen Baumgart, wie ruhig er da auch geblieben ist. Und mittlerweile denke ich, da wächst wirklich was zusammen. Und es ist natürlich toll, dass jetzt Union so frühzeitig die Sicherheit hat, auch die kommende Saison zu planen. Mit Steffen Baumgart dann. Und dann hat er eben auch mal eine komplette Vorbereitung und kann dann nächstes Jahr vielleicht nochmal einen neuen Versuch starten, auch seine taktischen Vorgaben mit dieser Mannschaft dann umzusetzen.
Welche Schwachpunkte muss Steffen Baumgart mit seinem Trainerteam und dem Kaderplaner angehen?
Ja, auf jeden Fall, dass die Schwachstelle die Union durch die letzten Jahre begleitet. Sie müssen einfach etwas variabler werden, wenn sie den Ball haben. Und sie müssen sich überhaupt mal zutrauen, auch selbst das Spiel machen zu wollen. Weil es ist ja einfach das System von Union. Man muss sagen, hat sie jetzt wieder erfolgreich werden lassen. Es reicht für den Klassenerhalt, wenn du dich hinten reinstellst und ab und zu auf Kontersituationen oder auf Standardsituationen setzt. Aber das ist natürlich nichts, womit du langfristig wieder um einstellige Tabellenplätze mitspielen kannst. Also da muss sich Union einfach weiterentwickeln, das Spiel mit dem Ball. Sie müssen da einfach auch mehr anbieten, sich mehr zutrauen und nicht eben auf diese reine, wir stellen ein defensives Bollwerk auf und gucken mal, ob vorne mit Glück der ein oder andere Konter zum Erfolg führt. Ich glaube, da muss dann in der nächsten Saison etwas mehr kommen.
Aber Tabea, Inter Mailand ist mit diesem System bis ins Halbfinale der Champions League gekommen.
Das stimmt, absolut. Also da, ich sehe halt nur im Moment nicht, wie Union sich erstmal wieder für die Champions League qualifizieren soll. Wobei in der Bundesliga ja auch das nicht ausgeschlossen ist, wenn wir uns angucken, was das für ein Schneckenrennen aktuell um Europa ist.
Unsere Reporterin Tabea Kunze über den ersten FC Union, nachdem das Werk vollbracht ist und der Abstieg kein Thema mehr. Das 4-4 gestern Abend im Stadion an der Alten Försterei. Und hier geht's jetzt weiter im RBB 24 Inforadio mit der laufenden Partie in der Bundesliga. Wir schalten nach Augsburg zu Taufik Khalil.
64 Minuten gespielt in Augsburg und Achtung, nächste Gelegenheit für die Augsburger. Zentral, Ball von links rein und dann auf den Fuß von Mergin Berisha, der gerade erst reingekommen ist, aber dann blockt ein Frankfurter. Ja, es wird dichter, die Einschläge vor den Toren auf beiden Seiten. Ansgar Knauf rechts schon wieder am Strafraum der Augsburger, im Strafraum der Augsburger zu Ekitike. Ekitike Übersteiger, will den Ball durchstecken, gelingt ihm nicht und dann kommt er nochmal ran. Nur noch so ein schwacher Lupfer, der steigt hoch und fällt dann direkt in die Arme von Finn Dahmen. Es ist aber ordentlich was passiert durch die Reinnahme von Ansgar Knauf. Seitdem der drin ist, ist hier plötzlich richtig Musik im Angriffsspiel der Frankfurter, die da vorne jetzt auch mehr mit 3 Angreifern unterwegs sind. In der ersten Hälfte hatten sie ja quasi so gar niemanden da. Schon wieder Ansgar Knauf rechts am Strafraum, schaufelt die Kugel über den Augsburger Torwart Finn Dahmen hinweg. Ganz rüber auf die andere Seite, gibt einen Einwurf für den FCA. 2-3 Meter von der Eckfahne entfernt, also einmal von rechts ganz links rüber. Spiel ist jetzt deutlich besser geworden, nachdem nur in der ersten Hälfte die Augsburger versucht hatten, aufs Tor zu schießen. Jetzt machen plötzlich die Frankfurter mit, hatten auch schon ein paar richtig gute Möglichkeiten. Einwurf für die Augsburger. Hinten auch Romeleo, Doppelpass zusammen mit Marius Wolf, der will den Ball dann weit nach vorne schlagen. Gelingt ihm nicht, rutscht ihm über den Fuß, gibt einen Einwurf für die Frankfurter Eintracht. Das ganze 25 Meter, linke Seite in der Hälfte des FCA, dauert alles relativ lange. Ball kommt jetzt gleich rein von Nene Braun. Nee, hier passiert nichts, 0-0 weiterhin.
In der dritten Liga hat Dynamo Dresden heute dem FC Energie Cottbus Schützenhilfe geleistet im Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga. Denn Dynamo Dresden hat im Spitzenspiel beim ersten FC Saarbrücken bei der Begegnung des ersten mit dem vierten 4-1 gewonnen im Ludwigsparkstadion. 4-1 für Dynamo. Damit die Sachsen wieder auf dem ersten Platz mit 63 Punkten. Ein Zähler dahinter Arminia Bielefeld und der FC Energie Cottbus bleibt Dritter nach diesem Sieg gestern gegen Viktoria Köln im Stadion der Freundschaft, hat 58 Punkte, liegt also 4 Zähler hinter einem direkten Aufstiegsplatz und 2 Punkte vor Verfolger Saarbrücken. Und in der zweiten Liga, da gab es gestern Abend aus Sicht des Hamburger SV eine Partie auf Schalke, von der man nicht weiß, was man damit anfangen soll. Die Hamburger die meiste Zeit in Überzahl, konnten aber trotzdem am Ende nur mit einem Punkt nach einem 2-2 die Arena auf Schalke verlassen. Heute dann die Meldung, die in Hamburg sicherlich alle HSV-Fans elektrisieren wird, denn Felix Magath hat seine Kandidatur für das Präsidentenamt beim Hamburger SV öffentlich bestätigt. Er sei der Meinung, er sei der richtige HSV-Präsident für die nächsten Jahre, sagte die Vereinsikone beim Fernsehsender von Welt und Bild. Er habe sich offiziell beworben und müsse nun abwarten, ob der Beirat ihn zulasse oder nicht, so der 71-jährige frühere deutsche Nationalspieler. Der neue Präsident wird bei der Mitgliederversammlung am 21. Juni gewählt. Der Amtsinhaber und frühere Bundesliga-Profi Marcel Jansen will dann nicht mehr antreten. Felix Magath zählt zu den prägenden Spielern des HSV in dessen erfolgreichster Zeit. Ende der 70er und in den 80er Jahren, in denen der Club unter anderem 3-mal die deutsche Meisterschaft und den Europapokal der Landesmeister gewann. Später war der Europameister dann auch Manager und Trainer des Vereins, ehe erfolgreich bei anderen Clubs wie dem FC Bayern, Wolfsburg und Schalke arbeitete. Womit wir wieder in Augsburg wären und der Partie gegen Frankfurt.
Toto Hoos in Augsburg und plötzlich ist es ein Fußballspiel, wo links wie rechts hier jeden Moment ein Tor fallen könnte. Die Frankfurter jetzt auch Chance um Chance, aber die Augsburger gerade. Mergin Berisha, Konter, linke Seite, zieht nach innen, zieht ab, dann um Kevin Trapp rum und alle im Stadion schauen und schauen und schauen und dann der Ball an den Pfosten rechts weg. Die Augsburger Fans hatten schon das Jubeln im Mund, aber ist ihnen stecken geblieben. Auf der anderen Seite dann gerade wieder Ekitike. Letzte Sekunde hinten dann geklärt von Onyeka, der den Ball weggeschlagen hat. Also jetzt ist mächtig was los in diesem Spiel, das ja doch relativ fad war in der ersten Hälfte. Die Frankfurter versuchen hinten rauszukommen. Die Augsburger gehen drauf. Die Wechsel haben dem Spiel enorm gut getan, wer auch immer da reingekommen ist. Ob das Jensen, ob das Berisha, ob das vor allen Dingen Ansgar Knauf ist. Und der ist schon wieder unterwegs. Ansgar Knauf. Und dann zieht er ab. Und dann geht ein Augsburger dazwischen mit einer Monstergrätsche gegen diesen Schuss von Ansgar Knauf. Ich glaube, Romeleo war es, der da irgendwie den Fuß noch dazwischen bringt. Ich dachte, der ist drin, wollte Tor schreien. Aber dann geht dieser Augsburger Fuß, dieses Augsburger Bein da raus. Und dann klärt er den, kratzt er den quasi aus der Luft. Der wäre sonst drin gewesen. Also hier jede Sekunde ein Tor möglich, vielleicht nach der nächsten Ecke für die Frankfurter Eintracht. Dauert noch ein bisschen, bis ausgeführt wird. Es steht 0-0.
Und hier eine Meldung vom Radsport, kurz vor den nächsten Nachrichten im RBB 24 Inforadio. Der Traum vom Ardennen-Triple ist für Tadej Pogacar bereits beim Amstel Gold Race geplatzt. Der Straßenweltmeister aus Slowenien musste sich heute dem dänischen Außenseiter Matthias Kjellmose um wenige Zentimeter im Sprint geschlagen geben. Dritter wurde Olympiasieger Remco Evenepoel mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von sagenhaften 43,87 Kilometern pro Stunde, war es die zweitschnellste Amstel-Ausgabe der Geschichte. Fast 44 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer Strecke. Ich muss mal schnell nachschauen, wie lang dieses Amstel Gold Race geht. 256 Kilometer. Und da eine Durchschnittsgeschwindigkeit mit dem Fahrrad von 44 km/h nicht nachzuvollziehen. Jedenfalls für mich nicht. Es ist 16.59 Uhr. Kerstin Reinsch hat die Nachrichten. Danach alles Wichtige aus Deutschland und der Welt mit Martin Spiller. Und wie die Bundesliga-Partie in Augsburg zu Ende geht, das erfahren Sie dann von 17.14 Uhr an.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. In Hürbürgen-Werder Behinderungen nach einem Unfall. Die Auf- und Abfahrt wird zeitweise wegen der Bergungsarbeiten gesperrt. A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Rüdersdorf und Erkner ist die Autobahn nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin. Auf der 115 stadteinwärts dauert es etwa 10 Minuten länger zwischen Kleinmachnow und Spanischer Allee. Tiergarten und Mitte. Die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße sind vor dem Brandenburger Tor bis zum Abend wegen einer Demonstration gesperrt. Zur S-Bahn. Die S47 fährt wegen einer Weichenstörung nur zwischen Schöneweide und Spindlersfeld. Und für die Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz Busse statt Bahnen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Trotz seiner angeschlagenen Gesundheit hat Papst Franziskus zum Osterfest persönlich den Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis gespendet. Beim Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hatte er sich zuvor von einem Kardinal vertreten lassen. Dieser verlas vor tausenden Gläubigen die Predigt, die Franziskus verfasst hatte. In der Osterbotschaft wurde unter anderem auf das Leiden der Menschen im Jemen und im Sudan aufmerksam gemacht. Außerdem wurden der Antisemitismus sowie die Kriege in Gaza und in der Ukraine kritisiert. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die von Moskau einseitig verkündete Waffenruhe zu missachten. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, die russische Armee wolle den Eindruck eines Waffenstillstands erwecken, versuche aber vereinzelt vorzurücken. Pascal Küpper.
Entweder habe Putin also nicht die volle Kontrolle über seine Armee oder Moskau sei nur an positiver Berichterstattung interessiert. Russland wiederum wirft der Ukraine vor, sich ebenfalls nicht an die Waffenruhe zu halten. Trotz der gegenseitigen Vorwürfe hat Selenskyj Putin nochmal angeboten, die ausgerufene kurze Waffenruhe um 30 Tage zu verlängern. Dieser Vorschlag liege weiter auf dem Tisch.
Das Ergebnis der Umfrage in der Berliner CDU zum Koalitionsvertrag ist da. Die Mitglieder gaben der Einigung mit CSU und SPD auf Bundesebene im Schnitt die Schulnote 3. Jeder zweite Teilnehmer hält die geplante schwarz-rote Koalition demnach für die vernünftigste Option, aber nur etwa jeder zehnte begrüßt sie ausdrücklich. Nach Angaben von CDU-Generalsekretärin Klein beteiligten sich gut 1.400 der 12.500 Berliner Parteimitglieder. Auswirkungen hat die Umfrage nicht. Vor dem Hilton Hotel in Berlin-Mitte hat es am frühen Morgen eine Schießerei gegeben. Wie die Polizei dem RBB bestätigt hat, ist eine Person verletzt worden und kam in ein Krankenhaus. Den Schüssen soll ein Streit in einem Club vorausgegangen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat mit einem Auswärtssieg in Ulm einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt geschafft. Die Berliner gewannen beim Tabellenvorletzten 3:2. Damit ist der direkte Abstieg aus der zweiten Liga nicht mehr möglich. Hertha kann aber noch auf den Relegationsplatz fallen. In der Bundesliga spielt gerade Augsburg gegen Eintracht Frankfurt und es steht